Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. 1000 Jodlerinnen und Jodler haben am Abend den Himmel über Bad Ischl in eine schwebende Klangwolke verwandelt. Auftakt des Kulturhauptstadtjahres 2024 in der österreichischen Alpenregion Salzkammergut. Wir waren dabei. Auffallend viele Debütfilme präsentiert das Sundance Film Festival in diesem Jahr, unter anderem den von Malia Ann, der Tochter der Obamas. Und in Frankfurt kommt Luis Buñuels Film Der Würgeengel in einer Überschreibung von Peter Licht auf die Bühne. Erfolgsregisseurin Claudia Bauer stimmt schon mal auf den Inhalt des Abends ein.
Eine Gesellschaft, die weiß, was das Richtige wäre, es aber nicht tun kann oder es nicht tut. Wenn sich das als Mehltau über so eine ganze Gesellschaft legt, die handlungsunfähig wird, dann wird diese Gesellschaft implodieren. Natürlich ist der beweinenswerte Zustand traurig, aber wie sich die Leute darin verhalten, in diesem beweinenswerten Zustand, ist natürlich unglaublich komisch.
Jetzt erstmal wird aber ernsthaft und echt sehr schön gejodelt. Ein Jodelkonzert, Conchita Wurst und eine Nacktperformance bei Minusgraden. Es war ganz schön was los heute im österreichischen Bad Ischl zur feierlichen Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres 2024, das ja erstmals die gesamte ländliche Region des Salzkammerguts mit einbezieht. Der grüne Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler erinnerte daran, dass Kaiser Franz Josef 1914 in Bad Ischl die Kriegserklärung gegen Serbien unterschrieb. Es folgte der Erste Weltkrieg und jahrzehntelange Gewalt. Kogler mahnte, dass auch derzeit Demokratie und Freiheit in Europa angegriffen werden. Kunst und Kultur können, so Kogler, Hass und Hetze sehr viel entgegensetzen. Ernste Worte, aber dann vor allem ein großes, buntes Eröffnungsfest. Unser Kollege Georg Keindelstorfer war mittendrin.
Zehn bis 15.000 Menschen haben im Kurpark von Bad Ischl andächtig gelauscht, als Hubert von Goisern, einer der prominenten Söhne der Region, zusammen mit 1.000 Chorsängerinnen und Sängern das Kulturhauptstadtjahr eingejodelt hat. Es wird aber nicht nur alpin zugehen im kommenden Kulturhauptstadtjahr. Intendantin Elisabeth Schweger, sie hat in den 2000er Jahren das Schauspiel Frankfurt geleitet, setzt auf ein prononciert internationales und ein prononciert modernistisches Programm.
Die Region ist europäisch und war eigentlich immer sehr weltoffen. Muss sie sein, aus dem ganz einfachen Grund, sie hat Salz abgebaut. Das Salz hat sie in die Welt transportiert. Sie waren immer im Kontakt mit der Welt eigentlich, also vor allem mit Europa. Der Austausch der Kulturen ist im Grunde genommen das Fundament dieser Region.
Zwischen Gmunden, Ischl und Bad Aussee ist man anders als im Rest der Alpenrepublik. Österreich besteht aus 9 Bundesländern und dem Salzkammergut. So hat der Schriftsteller Alfred Komarek die Mentalität der Menschen in der Region einmal auf den Punkt gebracht. Im Salzkammergut hat man sich immer als etwas Besonderes gefühlt. Die Menschen hier, seit jeher von Bergarbeitertraditionen geprägt, sind traditionell obrigkeitskritisch und das schon seit Jahrhunderten. Ob es lutherische und täuferische Bewegungen waren, die im 16. Jahrhundert in der Gegend reüssierten, ob es die Arbeiterbewegung der 1870er und 80er Jahre war, die im Roten Salzkammergut früher Fuß fasste als anderswo. Im Salzkammergut, sagt man, haben die Menschen immer schon ihren eigenen Schädel gehabt.
Das Salzkammergut ist links, immer links orientiert,
analysiert der Altausseer-Historiker Helmut Kals. Wobei links sein und die selbstbewusste Pflege des Brauchtums kein Widerspruch zu sein brauchen, zumindest nicht hier in der Region. An ihren Riten und Gebräuchen, dem Vogelfang, dem Armbrustschießen, dem Seitelpfeifen und dem Gstanzlsingen zum Beispiel, halten die Menschen im Salzkammergut mit eisernem Selbstbewusstsein fest. Elisabeth Schweger und ihrem Team geht es um eine kreative Synthese aus Tradition und Moderne.
Ich bin der Meinung, dass diese Region so viel Potenzial hat, man muss es aufzeigen.
Hunderte und Aberhunderte von Ausstellungen, Konzerten, Theater-Events und partizipativen Projekten werden das Salzkammergut in den kommenden Monaten beleben. Zu den Highlights gehören eine Ai Weiwei-Schau im Park der Ischler Kaiservilla, eine von Franz Welser-Möst kuratierte Volksmusikreihe, Interventionen des Theaterkollektivs Rimini-Protokoll in Bad Ischl und eine Soundinstallation des US-amerikanischen Klangbildhauers Bill Fontana in den Dachstein-Rieseneishöhlen. Das Kulturhauptstadtjahr will sich aber auch drängender Gegenwartsprobleme annehmen. Vom Klimawandel bis zum Overtourism, von der Bodenversiegelung bis zum Wirtshaussterben, das auch dem Salzkammergut zu schaffen macht. Und die Menschen in der Region, was erwarten Sie sich von den kommenden Monaten?
Ich erwarte mir viele spannende Überraschungen, die uns eine neue Welt eröffnen.
Ich erwarte mir von der Kulturhauptstadt, dass es ein Impuls für die Region ist, für Infrastruktur, dass da einmal mehr weitergeht. Und es ist eine Riesenchance, glaube ich, für den Tourismus, für die Kulturschaffenden und für die Leiter.
Ich erwarte mir, dass der Blick sich ein bisschen öffnet, dass die Innensicht und die Außensicht aufbrechen und Neues entsteht dadurch. Dass dadurch auch Provokation wieder eine Öffnung des Blicks ermöglicht und die Leute ein bisschen näher zusammenbringt.
Nach dem Massenjodeln im Ischler Kurpark wurde dann noch in der ganzen Stadt musiziert und getanzt. Denn feiern, das können sie auch im Salzkammergut.
Zwischen Tradition und Moderne, die heutige Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres 2024 im österreichischen Bad Ischl. Und wir ziehen von dort gleich weiter nach Salzburg. Dort hat die Regisseurin Amelie Niermeyer eine frühe, selten gespielte Mozart-Oper inszeniert, Lucio Silla. Mozart war 16, als er das Werk komponiert hat für die Karnevalssaison in Mailand. Angekündigt ist ein packendes Psychogramm, das die dunklen Seiten der menschlichen Leidenschaften untersucht. Es geht um Machthunger, Eifersucht und Neid, um ein Liebespaar, das sich gemeinsam gegen einen despotisch regierenden Tyrannen stellt. Für Fazit hat der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs die Premiere am Salzburger Landestheater gerade miterlebt. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Vermutlich begegnen wir hier einem modernen Liebespaar. Wer aber ist der Despot?
Ja, der Despot ist schon auf der einen Seite Lucio Silla, wobei er ja am Ende sich ja dann läutert. Aber es gibt eigentlich mehr Despotie in diesem Stück, als normalerweise es der Fall ist. Wir haben nämlich einen Überwachungsstaat, den hat Amelie Niermeyer gemeinsam mit der Bühnenbildnerin Stefanie Seitz gestaltet. Man sieht immer wieder so rote Quadrate oder rote Streben, die projiziert werden und dann per Kamera auch Personen, die rangezoomt werden. Also da gibt es ein nicht näher definiertes System, einen Machtapparat, der überwacht. Dahinter steht sicher auch Lucio Silla, aber ich habe den Eindruck, das ist gar nicht die einzige Figur. Aus diesem totalitären System heraus wird das Ganze erzählt. Und Silla ist eine ganz merkwürdige, zerrissene Charakter. Der ist heischt immer nach Aufmerksamkeit, nicht nur bei seinem Volk oder auch bei den, an mehreren Stellen sieht man das deutlich, dann bei den Gefangenen, die dort im im Knast sitzen hinter Streben, Metallstreben, sondern an einer Stelle wendet sich Silla auch ans Publikum und versucht irgendwie Huldigung zu bekommen. Die kriegt er aber in dem Fall nicht, weil er hat in dem Moment auch gar nicht gesungen. Mhm. Also ist das Publikum irritiert, das irritiert ihn wieder zurück. Also Niemeyer bricht die Charaktere auf und erweitert sie ein bisschen. Und was mir, um das gleich vorwegzunehmen, besonders gut gefallen hat, da geht's ja viel um die leidenden Frauen, ja, also die dann mit ihrem Seelenleben zu tun haben. Und in fast jeder dieser Arien der Frauen ist ein emanzipatorischer Ansatz. Also man merkt die Wut, die Kraft und eigentlich das Nicht-Einverstanden-Sein mit dieser Zuschreibung, mit dieser Rolle, wie sie auch von Mozart gedacht wurde, das ist tatsächlich ein spannender und ganz neuer Ansatz.
Das heißt, Mozart sei aber damals auch schon gegen den Strom geschwommen, weil er Handlung und Musik eng miteinander verknüpft hat, dramatisch und hochemotional. Die musikalische Leitung bei diesem Lucio Silla in Salzburg hat der Anfang 30-jährige Dirigent Carlo Benedetto Cimento. Ist, Herr Fuchs, die Musik genauso packend, wie sie vom Salzburger Landestheater angekündigt wird?
Ja, es ist sehr straff dirigiert. Es ist auch eine sehr schöne Verzahnung, finde ich, zwischen den Ensembles, den einzelnen Nummern und den Rezitativen. Die Rezitative sind auch nicht zu lang. Das ist mein Problem, das ich oft habe mit der Oper Seria und vor allen Dingen auch mit frühen Mozart-Opern, auch mit dem Silla. Das kann sich gerne mal so auf 3, 3/4 Stunden, 4 Stunden netto dahinziehen. Und das Wort dahinziehen ist hier wirklich ein Problem. Und hier ist es nun komprimiert. Das sind vielleicht so 2, 3/4 Stunden Netto-Spielzeit und das funktioniert. Das sind die richtigen Kürzungen, finde ich, an den richtigen Stellen. Das ist alles sehr, sehr auf den Punkt gebracht und das verzahnt sich auch immer wieder mit der Szene, mit dieser Kühle überwiegend. Es gibt auch eine Drehbühne, es ist ja so eine Betonarchitektur, eben dieses Gefängnis und dann ein Salon für den Herrscher. Das dreht sich immer wieder und das ist alles schon sehr, sehr genau miteinander verzahnt.
Gesungen wird auf Italienisch mit deutschen und englischen Übertiteln. Erschließt sich die Erzählung auch ohne, dass man jetzt dauernd mitliest über die Bilder?
Ja, vor allen Dingen durch die Personenführung und aber auch, muss ich sagen, durch die Ausdruckskraft eigentlich des gesamten Ensembles. Da ist vor allen Dingen Luke Sinclair als Lucio Silla zu nennen und dann ja, gibt es ja dieses Paar, das dann zueinander finden soll, Cecilio und Junior, das sind Kate Coventry in der Hosenrolle und Nina Solodovnikova, die beiden machen das wirklich hinreißend. Also das sind Momente, die sind wirklich Weltklasse im Spiel, aber auch im Gesang. Und dieses Trio, das disharmoniert sozusagen auf eine ganz tolle Art und Weise immer wieder, finde ich. Und die drücken sehr, sehr viel von der jeweiligen Spielsituation auch einfach gestisch, mimisch, dann natürlich auch vokal aus. Man muss da nicht alles mitlesen, um das Ganze zu verstehen. Der Schluss ist so ein bisschen rätselhaft, weil diese Volksmasse hinter Gittern, die bleibt zurück und Silla, der eigentlich in diesem Stück ein gnädiger Herrscher wird, das geht dann schon in so ein Stück wie Clemenza di Tito von Mozart, wo es ja um die Milde eines Herrschers geht. Also Silla sieht das Ganze ein, dass er falsch gehandelt hat und begnadigt alle und es ist eigentlich ein Happy End und hier verschwindet er so ein bisschen lakonisch von der Bühne und ich würde sagen, es ist ein offener Schluss. Man weiß nicht genau, was passiert. Was auf jeden Fall passiert und was bleiben wird, ist allerdings dieser Machtapparat. Und man ahnt schon, da kommen andere Strukturen vielleicht und andere Herrscher, vielleicht sogar Herrscherinnen hinein. Und angenehm dabei noch finde ich, dass wir auch hier nicht eine konkrete Figur haben. Also ich will keine konkreten politischen Führerpersönlichkeiten auf der Bühne sehen. Da können wir schon selber denken, um wen es da geht. Und diese kleine Abstraktion gönnt uns zum Glück auch die Regie, sodass das an keinem Punkt irgendwie plakativ wird.
Jörn Florian Fuchs über die Salzburger Premiere von Mozarts Lucio-Silla, inszeniert von Amelie Niermeyer. Danke Ihnen, Herr Fuchs, und noch einen schönen Abend.
Gerne, danke.
In Park City im amerikanischen Utah stapfen Filmbegeisterte gerade durch den Schnee. Sie sind zu Gast beim Sundance Festival, dem ersten großen Filmfestival des Jahres. Hier stehen vor allem unabhängig produzierte Filme im Mittelpunkt, eine Plattform für Newcomer. Und tatsächlich sichtet Claudia Sarre in diesem Jahr auffallend viele Debütfilme.
Die Coen-Brüder Steven Soderbergh, Jim Jarmusch oder Quentin Tarantino. Diese Star-Regisseure haben alle hier beim Sundance Film Festival in Utah als Newcomer angefangen. Das größte Independent-Festival in den USA hat sich auf die Fahnen geschrieben, Nachwuchsregisseure besonders zu fördern.
They're telling stories that we haven't seen before.
Einfach weil sie Geschichten erzählen, die wir vorher noch nicht gesehen haben, sagt John Nine, einer der Programmverantwortlichen beim Sundance Film Festival. Rund 40% der Filmeinreichungen sind von Neulingen. Eine der Überraschungen dieses Jahr.
My name is Malia and I am the writer-director of a short called The Heart.
Malia Obama, die Tochter von Michelle und Barack Obama, hat einen Kurzfilm gemacht namens The Heart.
The film is about lost
objects. In dem Film geht es um verlorene Dinge und einsame Menschen, Vergebung und Bedauern. Aber er bemüht sich auch darum zu zeigen, dass es dabei auch Zärtlichkeit und Nähe gibt. Sagt die 25-Jährige im Sundance-Interview. Sie nennt sich offiziell Malia Ann, weil der Name Obama vermutlich für zu viel Aufmerksamkeit sorgen würde. Weniger prominent, aber nicht weniger talentiert ist John Wang, ein junger Filmemacher mit taiwanesischen Wurzeln aus Kalifornien. Er tritt an mit seinem ersten Feature-Film, Didi.
Didi means little brother in Mandarin, but it's also a very endearing term that a lot of Chinese parents call their younger sons.
Didi heißt jüngerer Bruder auf Mandarin, ist aber auch ein liebevoller Name von chinesischen Eltern für ihren jüngeren Sohn, erzählt John Wang. Der Film schildert das Heranwachsen eines 13-jährigen taiwanesisch-amerikanischen Jungen und die Konflikte mit seiner Mutter. Er beschreibt die erste Generation von Einwanderern, die Jugendlichen, die er gekannt hat. Ein fantastischer Film voller Energie, mit einer eindrucksvollen Optik und einem völlig anderen Blickwinkel.
And a completely different point of view.
So Festivalmacher John Nine. Das ist es, was Sundance sucht. Ungewöhnliche Blickwinkel, aktuelle Geschichten, innovative Herangehensweisen. Innovativ und unkonventionell ist der Dokumentarfilm Frida, der Debütregisseurin Carla Gutierrez.
We're bringing her voice to life from her diary, from print interviews, from essays. And numerous letters that she sent.
Der Film erzählt die Lebensgeschichte der mexikanischen Malerin Frida Kahlo in ihren eigenen Worten, in Form von Tagebuchaufzeichnungen, Interviews, Essays und Briefen. Ihre berühmten Bilder sind animiert, Schwarz-Weiß-Fotos und Videomaterial verfremdet und koloriert. So entsteht eine völlig neuartige Collage. Von der Ästhetik her eher konventionell ist der Erstling How to Have Sex der Britin Molly Manning Walker. Ein Coming-of-Age-Drama über drei Teenager-Mädchen, die einen hemmungslosen Griechenland-Urlaub genießen, bis Sex nicht mehr im gegenseitigen Einvernehmen geschieht. How to Have Sex hat bereits einen Verleih gefunden, andere Erstlinge haben es da schwerer. Aber mit ihrem Debüt beim renommierten Sundance Film Festival haben die Regie-Neulinge zumindest die erste Hürde genommen.
Ja, toll. Viele Erstlingsfilme beim Sundance Film Festival. Und das geht noch bis zum 28. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat jetzt Thomas Jedicke.
Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die deutsche Lyrikerin Anja Utler. Sie erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Werk »Es beginnt, Trauerrefrain wie der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg mitteilten, die den Preis vergeben. Marie-Dominique Wetzel.
Die Preisträgerin Anja Uttler schreibt neben Gedichten auch Essays und ist als Übersetzerin tätig. In der Begründung der Fachjury heißt es, Anja Uttlers Trauerrefrain beginnt mit einer Zäsur, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der für Uttler jede politische, existenzielle und poetische Sicherheit in Frage stellt. Von zwei Einsatzpunkten aus findet sie zur Sprache in einer Folge von 209 kleinsten Gedichten und einem luziden Essay.
Die US-Behörden geben zwei weitere in der NS-Zeit geraubte Zeichnungen des österreichischen Expressionisten Egon Schiele an die Erben des jüdischen Kunstsammlers Fritz Grünbaum zurück. Bei den Werken handelt es sich um Mädchen mit schwarzem Haar und Porträt eines Mannes mit einem Gesamtschätzwert von umgerechnet 2,5 Millionen Euro. Die Zeichnungen befanden sich zuletzt in Kunstmuseen in den US-Bundesstaaten Ohio und Pennsylvania. Der österreichische Kabarettist Grünbaum besaß hunderte Kunstwerke, von denen mehr als 80 von Schiele stammten. Er wurde 1938 von den Nazis in Österreich festgenommen und in das KZ Dachau bei München deportiert, wo er 1941 starb. Den Kulturpass für 18-Jährige soll es auch in diesem Jahr geben. Allerdings soll der Zuschuss von 200 auf 100 Euro halbiert werden. Die Fortführung sei angesichts der Haushaltslage eine große Kraftanstrengung gewesen, teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth via Instagram mit. Im vergangenen Jahr gab es erstmals den Kulturpass. Per App können Jugendliche, die im entsprechenden Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, ihr Kulturpass-Budget freischalten, mit dem sie Konzerte, Museen oder Theatervorstellungen besuchen oder sich Bücher und Platten sowie Musikinstrumente kaufen können. Der Bundestag muss noch über den aktuellen Haushalt abstimmen. Bis Mitte September nutzten im vergangenen Jahr rund 180.000 Jugendliche den Kulturpass.
Die Regisseurin Claudia Bauer wurde in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater Heute 2022 zur Regisseurin des Jahres gewählt. Beim Berliner Theatertreffen ist sie Stammgästin. Schon mehrfach hat sie mit dem AutorInnen-Duo Peter Licht und S.E. Struck zusammengearbeitet. Es gab mehrere Molière-Überschreibungen, darunter Der diskrete Charme der Bourgeoisie, nach einem Film von Luis Buñuel am Schauspiel Frankfurt. Und dort nehmen sich die drei jetzt wieder einen Film von Buñuel vor, Der Würgeengel. Dramaturgin Katja Herlemann erinnert an den Film.
Es ist eine Party, eine Abendgesellschaft im Haus eines wohlhabenden Ehepaars und am Ende der Party kann plötzlich keiner nach Hause gehen, weil eine unsichtbare Grenze diese Gesellschaft daran hindert, das Haus wieder zu verlassen. Und dann sehen wir in dem Film dabei zu, wie diese sehr kultivierte, sehr zivilisierte, vornehme Gesellschaft im Laufe weniger Tage diese Fassade ihrer Kultiviertheit sehr schnell ablegt und diverse Grausamkeiten und Ängste zutage treten.
So war das im Film. In Claudia Bauers Inszenierung, da hört sich das so an.
Kannst du verstehen, was hier vor sich geht? Sie kommen nicht raus aus dem Raum.
Nicht aus der Tür, nicht aus dem Zustand, nicht aus sich selbst.
Was ist das bloß? Es wäre doch ganz einfach, aber es geschieht nicht.
Mein lieber Fred, du bestätigst mir meine Beobachtungen. Es wäre ganz einfach, aber es ist ihnen unmöglich. Niemandem ist es möglich, das zu tun, was das Richtige wäre. Und dieser Zustand hält an. Er löst sich nicht auf. Die Luft ist gesättigt vom Wunsch nach Veränderung, aber nichts passiert. Es liegt den Dingen eine Unmöglichkeit inne. Keiner kommt raus. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, nur einen geschlossenen Kreislauf.
Der Würgeengel von Luis Buñuel am Schauspiel Frankfurt nun also zu sehen in einer Überschreibung von Peter Licht und S.E. Struck. Für Fazit kommt Shirin Sojitrawala aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Beim diskreten Charme der Bourgeoisie, da wurde der Stoff von Buñuel konsequent auf heutige Verhältnisse übertragen, von Peter Licht und S.E. Struck. Ist das beim Würgeengel jetzt auch so? Und werden die Probleme, die sich in dieser Gesellschaft da aufgetürmt haben, konkretisiert?
Ja, das ist ganz ähnlich diesmal wie beim diskreten Charme der Bourgeoisie. Also dem Figurenverzeichnis von Peter Licht und Essie Struck haben sie den Satz vorangestellt, alle Personen sind irgendwie wie du und ich. Und das stimmt leider ziemlich. Man fühlt sich ähnlich wie beim diskreten Charme sehr ertappt von den beiden. Jedenfalls, wenn man zu dem Teil der Bevölkerung gehört, die gerne ins Theater gehen und vielleicht privat darauf achten, was sie essen, nämlich, wie es heute Abend immer hieß, regional und saisonal. Und wenn man vielleicht am nächsten Tag sehr viele Termine hat, was auf diese Gesellschaftsschicht, die da vorgeführt wird, zutrifft, fühlte man sich da, ja, wie gesagt, sehr ertappt. Und die Probleme werden nicht richtig explizit benannt. Es gibt sehr viele Hinweise, zum Beispiel auf die Pandemie. Das bietet sich ja an, weil da quasi die ganze Gesellschaft in so einem Lockdown war, wie in dem Film von Buñuel. Es gibt Hinweise auf Kriege. Es wird aber jetzt nicht konkret gesagt, das ist der Krieg in der Ukraine oder wir sprechen vom Nahostkonflikt. Aber es ist immer klar, das spielt heute und das sollen wir sein auf der Bühne.
Aber es gibt eben diese große Handlungsunfähigkeit. Das könnte ein düsterer, ein hoffnungsloser Abend werden, aber ich habe Bilder von den Proben gesehen, die lassen ganz anderes erahnen. Das erinnert eher, weiß nicht, so an Inszenierungen von Herbert Fritsch, über dessen Stuttgarter Premiere haben wir gestern hier in Fazit gesprochen. Also das Spielgeschehen ist auf jeden Fall extrem bunt und überdreht. Gibt es da eine Verwandtschaft zu Herbert Fritsch?
Ja, Herbert Fritsch ist ein gutes Stichwort. Ja, da gibt es, würde ich schon sagen, dass die verwandt sind in ihrem Inszenierungsstil, auch wenn es Unterschiede gibt bei Claudia Bauer. Es ist aber dieses extrem Alberne, was ich auch in so kreischend bunten Kostümen, bei Claudia Bauer hat sie Vanessa Rust gestaltet. Und es gibt so eine Albernheit im Spiel, ein sehr körperbetontes Spiel ist das auch. Die überakzentuieren immer die Sätze, dieser Text von Peter Licht und Essie Struck spielt mit laufenden Wortwiederholungen. Es hat eine sehr große Albernheit, das Ganze.
Peter Licht und Essie Struck haben das ja wohl auch explizit als Komödie bezeichnet, was sie da überschrieben haben.
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also steht nicht explizit Komödie drunter, aber es ist, wie gesagt, sehr albern, aber es hat wirklich auch einen ernsten Kern. Es gibt ja den Musiker Hubert Wild, der mitspielt, das ist ja eigentlich auch ein Herbert Fritsch-Musiker und der steht die ganze Zeit auf der Bühne, ist auch am Flügel und Hubert Wild ist Countertenor und singt auch einige Lieder, wie überhaupt das ganze Ensemble auch Lieder singt. Das ist ein sehr musikalischer Abend. Und diese Countertenorstimme, das ist ja sowas ganz so Kindliches, aber auch eine sehr verletzliche Stimme. Und man könnte sagen, oder so würde ich es interpretieren, dass diese Art des Gesangs auch ein Sinnbild ist für so einen gesellschaftlichen Zustand, in dem wir uns gerade befinden, der eben dadurch gekennzeichnet ist, dass er sehr verletzlich ist.
Ja, und in welcher Stimmung sind Sie jetzt? Dann eher nachdenklich oder doch heiter?
Ich bin jetzt eher nachdenklich, muss ich sagen. Also mich hat das auch teilweise traurig gemacht. Es gibt so auch eine ganze Ebene, die so klassenkämpferische Themen aufgreift. Dann wird es fast so wie in dem Film von Ruben Östlund, Triangle of Sadness, wo sich so die Machtverhältnisse verkehren. Es wird dann immer wieder albern, aber eigentlich ist es wirklich ein bitterböses Stück.
Luis Buñuels, der Würgeengel, in einer Überschreibung von Peter Licht und S.E. Struck, inszeniert von Claudia Bauer am Schauspiel Frankfurt. Die nächsten Vorstellungen sind am 22. und am 27. Januar und die erste Premierenkritik im Deutschen Feuilleton, die gab es in Fazit von Shirin Soji-Travalla. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Noch bis morgen findet Ultraschall Berlin statt, das Festival für neue Musik, gemeinsam veranstaltet von RBB Kultur und im Deutschlandfunk Kultur. Und wie immer senden wir die Konzerte auch hier bei uns im Programm. Mit dabei, nicht zum ersten Mal, ist der Komponist Martin Schüttler. Seit 20 Jahren arbeitet er in unregelmäßigen Abständen an einer Serie von Solostücken mit dem Titel Schöner Leben. Morgen Nachmittag ist er live zu erleben im Berliner Radialsystem. Martin Schüttler, guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn die Idee hinter diesem Obertitel Schöner Leben?
Das sind verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Erstmal ist es ganz persönlich gemeint gewesen. Als ich anfing, diese Reihe zu schreiben, habe ich mir wirklich überlegt, ich möchte schöner leben. Das heißt, ich möchte mehr Ästhetik in mein Leben bringen. Ich möchte aber auch vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle über meine Arbeitsmethoden und über meine Arbeitsstrategien bekommen und habe angefangen, mit KollegInnen zusammenzuarbeiten, die ich wirklich sehr schätze, wo die Arbeitsprozesse auch anders funktionieren, die menschlicher sind, die langsamer sind, die selbstbestimmter sind. Das heißt, alle diese Stücke der Reihe sind ohne Auftrag zunächst erstmal entstanden, die sind also ohne Termindruck und auch sehr persönlich entstanden in Zusammenarbeit mit einzelnen Musikerinnen und Musikern.
Und wie erarbeiten Sie die dann? Also was ist der Ausgangspunkt? Ein Thema, ein Instrument, ein Körper?
Wenn ich einen gemeinsamen Ausgangspunkt suchen müsste oder nennen müsste, dann wäre das eigentlich die Person selbst, mit der ich kooperiere. Das heißt, es geht da schon auch um eine erweiterte Idee von Performance, dass man eben auch die Körperlichkeit, die Persönlichkeit der Person mit einbezieht. Also zum Beispiel, eins der Stücke ist zusammen entstanden mit dem Saxophonisten Marc-Lorenz Küseler, der aber auch professionell als Yogalehrer arbeitet und andere körperliche Voraussetzungen, zum Beispiel in puncto Balance mitbringen. Das heißt, es gibt eine zusätzliche Schwierigkeit in diesem Stück, dass er nicht nur ein, sondern zwei Saxophone spielt und währenddessen auch noch mit den Füßen arbeitet, ein Klavier oder ein E-Piano mit den Füßen spielt und auch noch auf mehreren Pedalen balanciert. Das heißt, etwas, was schon stark mit der Person zusammenhängt und den Zusatzfähigkeiten, die Marc-Lorenz Küseler in dem Fall mitbringt.
Da merkt man schon, das ist natürlich das eigentlich Tolle, wenn man das dann live erlebt und Richtig. Auch sieht und nicht nur hört. Auf der musikalischen Ebene sind es diesmal Saxophon, Flöte, Viola, auch ein Countertenor ist dabei. Sie selbst bedienen, glaube ich, ein bisschen Elektronik noch Richtig. Dazu und richten sich hörbar gegen melodische Konventionen. Nix verstehen ist besser als gar nichts. Das ist der Untertitel dieses Stücks aus der Reihe Schöner Leben von Martin Schüttler. Ich will aber schon verstehen, was da genau passiert.
In diesem Fall ist es eine präparierte Viola. Das heißt, die Klänge sind verändert. Die Saiten oder zwei Saiten der Viola sind mit Alufolie umwickelt, sodass so eine Art Distortion, eine Verzerrung entsteht, die es schwieriger macht, das Instrument zu spielen. Das heißt, es gibt eine Unvorhersehbarkeit. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass das Stück relativ konventionell notiert ist, die Bratschistin aber in dem Fall gar nicht so richtig weiß, was ihr begegnen wird, wenn sie es spielt. Das heißt, es geht da auch darum, ein bisschen den Sprung in das Unbekannte zu machen und auf sich zukommen zu lassen, welche Klänge entstehen und damit wiederum das Ganze musikalisch zu gestalten.
Wer ist auf die Idee gekommen mit der Alufolie?
Da bin ich nicht der Erste. Da gibt es, glaube ich, schon seit Jahrzehnten einige Versuche mit verschiedenen Präparationen. In dem Fall gibt es aber auch den Dialog mit der Elektronik. Klänge, die aus einem Computerspiel der späten 80er Jahre stammen. Und hier gibt es diesen Dialog zwischen der sehr rauen, verzerrten Klanglichkeit des Instruments mit, also diese Computerspielmusik hat durchaus etwas Cheesiges, etwas Süßliches und das lasse ich da ein bisschen aufeinander prallen.
Ja, das gibt zum Teil recht düstere Klangatmosphären, wenn man das so sagen kann. Krächzende Streicher, auch demonstrativ harte Klavierakkorde. Schöner Leben klingt bei Ihnen, würde ich sagen, eher bedrückend oder auf jeden Fall irritierend.
Vielleicht ist das Schöne nicht unbedingt das Nette. Aber ich denke vor allem auch, dass es für mich zumindest eine Befreiung ist, wenn die Klänge eher dem entsprechen, wie ich die Welt wahrnehme und nicht, also ich sehe es nicht unbedingt als eine Gegenwelt, als etwas, wo man sich hineinflüchtet. Also schöner Leben ist weniger das Heraustreten aus dem Alltag, als eher zu lernen, das Alltägliche schön zu finden.
Mhm. Szenisch passiert ja auch was. Es sind 3 PerformerInnen dabei. Sie beschreiben das im Programm als eine spielerisch-performative Verhandlung des musizierenden Körpers. Was ist damit gemeint? Jetzt der Saxophonist, der sich in alle Richtungen strecken kann?
Zum Beispiel, also erstmal generell sich mit Körper als Thematik auseinanderzusetzen, gerade im Zusammenhang mit Solostück, bedeutet natürlich die Frage von Virtuosität, was bedeutet es, dass eine Einzelperson herausgehoben wird auf der Bühne? Und die Frage war für mich dann in allen Stücken jeweils anders, was kann ein Körper noch parallel zu musizieren? Also was kann ein Körper, und zwar nicht nur statisch da stehen oder dekorativ sein, sondern sich auch in bestimmten Kontexten bewegen, anders bewegen? Was macht den musizierenden Körper aus? Und da ist zum Beispiel das gerade das erste Stück für Flöte, da gibt es noch eine Leuchtstoffröhre, eine Neonröhre, die über der Flöte quasi hängt und mitbedient wird. Das heißt, die Flötistin spielt das Instrument und bedient trotzdem auch noch das Licht selbst und setzt sich so quasi in unterschiedliche Beleuchtung, in unterschiedliche Lichtsituationen. Das heißt, es wird selber zu einer kleinen Szene, aber auch gleichzeitig ist diese Neonröhre auch ein Instrument. Es ist ein Mikrofon an der Neonröhre, was teilweise an- und ausgeschaltet wird, sodass es dieses Licht zwischen Szene, Körper, Inszenierung, aber auch Klang hin und her wechselt. Alles kommt aus derselben Quelle und ist sehr, sehr reduziert, sehr skizzenhaft und trotzdem entsteht ein Bühnenbild.
Sie sind ja auch Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Stuttgart. Was könnten denn Studierende anhand so einer musikalischen Serie lernen?
Wenn ich unterrichte als Professor, versuche ich natürlich gerade nicht allzu viel persönlichen Einfluss auf die Studierenden zu nehmen, sondern sie ihren eigenen Weg finden zu lassen. Aber vielleicht so etwas, dass Musik immer mehr ist als nur Musik, sondern dass es eben auch immer um den Menschen geht.
Ist das was, was Ihnen im normalen Konzertleben fehlt?
Das ist etwas, was tatsächlich in einem ritualisierten Klassikbetrieb es fehlt nicht, aber es wird sehr stark diszipliniert. Der Körper wird stark diszipliniert, sowohl die Musiker, Musikerinnen sind diszipliniert, lange Ausbildung, aber auch das Publikum sitzt sehr diszipliniert da. Und es ist ja tatsächlich auch eine Art von bürgerlicher Konzerttradition, dass man sehr stark im Kopf und mit dem Hören sein soll und sehr wenig eigentlich als Körper existieren darf. Und man muss jetzt nicht unbedingt in den Club gehen und tanzen. Das sind natürlich sehr körperliche Formen des Erlebens von Musik. Aber ich frage mich schon, ob es tatsächlich auch flexibler sein kann, ob es spielerischer sein kann, ob es auch bejahender zum Körper sein kann.
Das ist ein Versuch. Der Komponist Martin Schüttler. Morgen ist er bei Ultraschall Berlin, dem Festival für neue Musik, zu erleben um 16.30 Uhr im Berliner Radialsystem. Und wir senden dieses Konzert hier im Deutschlandfunk Kultur am 31. Januar. Um 20 Uhr. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Mehr über und mit Martin Schüttler gibt's übrigens nach Mitternacht hier im Deutschlandfunk Kultur in der Stunde 1 Labor. So, Tobias Wenzel hatte einiges zu tun. Er hat die gedruckten Feuilletons dieser Woche nochmal neu sortiert und konzentriert.
Wer ist zeitgemäßer, fragt die Welt am Sonntag. Zur Auswahl stehen Immanuel Kant, der vor 300 Jahren geboren wurde, und Franz Kafka, der vor 100 Jahren gestorben ist. Nicht immer ganz so ernst gemeinte Argumente für Kant und für Kafka wechseln sich ab. Kafka ist zeitgemäßer, weil niemals jemand etwas kantesk findet, wird spielerisch und humorvoll mit Begriffen hantiert. Ganz anders als in dieser Woche, in der Menschen mehrfach mit Begriffen und Sprache überhaupt versucht haben, die Wahrheit zu verdrehen oder zu kaschieren. Etwas, was die Feuilletonisten aber souverän entlarvt haben. Kant ist zeitgemäßer, heißt es weiter in der Welt am Sonntag, weil Kafka noch nie von woken Aktivisten als kolonialer Rassist beschimpft wurde. Das Ende von Woke lautete der Titel zum Feuilleton-Aufmacher der Wochenzeitung Die Zeit. Woke war man, wenn man in Gruppenidentitäten dachte und für eine stärkere Repräsentation marginalisierter Gruppen eintrat, erinnerte sich Ijoma Mangold, und entlarvte indirekt ideologisch bestimmte Begriffe, mit denen Unrecht bekämpft werden sollte und doch nur neues Unrecht geschaffen wurde. Wenn also ein alter weißer Mann ein Argument vortrug, hieß es, hier wolle nur ein alter weißer Mann seine Privilegien verteidigen. Wenn hingegen eine Rapperin den Mund aufmachte, selbst wenn sie aussah wie ein Angel von Victoria's Secret, galt es als feministisches Empowerment. Nun befänden wir uns aber hinsichtlich der Wokeness in einer neuen Phase, schrieb Mangold weiter in der Zeit. Jetzt müssten woke Handlungen begründet werden. Und man dürfe ihnen widersprechen, ohne automatisch als finsterer Reaktionär abgestempelt zu werden. Der 7. Oktober sei die wichtigste Zäsur für die Wokeness gewesen. Das Massaker der Hamas an Israelis hat das Lager der Moralisten, für die sich die Welt in The West and the Rest aufteilte, tief gespalten, erläuterte Mangold. Mehr noch, es hat die woke-postkoloniale Community vollkommen zerbröselt, denn zu den zentralen Glaubenslehren zählte die Überzeugung, dass der Westen zutiefst rassistisch und immer schon ein kolonialistisches Projekt gewesen sei. Zu denen, die der Angriff der Hamas und das bezeichnende Schweigen eines Teils der Linken zum kritischen Umgang mit der eigenen Ideologisierung bewegt hat, gehört die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux nicht. Gerrit Bartels verwies im Tagesspiegel darauf, dass Ernaux Petitionen unterschrieben hat, in denen Israel als Apartheidsstaat bezeichnet wird. Das lässt auf eine begriffliche Denkfaulheit der Autorin schließen. Oder wie es Bartels formulierte, nur gut, dass ihre Bücher um so vieles stringenter sind. Nun hat Ernaux auch einen Aufruf der Initiative Strike Germany unterschrieben, deutsche Institutionen zu boykottieren, und zwar aus Protest gegen die deutsche Israel-Politik und die angebliche Zensur im Land. Iris Radisch von der Zeit machte das fassungslos. Denn leider bezichtigt sie, Ernaux, durch ihre Unterschrift die deutschen Medien und Politiker, also auch uns hier in der Zeit, sich nicht ausreichend mit ihrer, Zitat, eigenen rassistischen, zunehmend neofaschistischen Politik auseinanderzusetzen, schrieb Radisch. Diesen hetzerischen Sprachgebrauch sind wir, pardon, liebe Annie Ernaux, eher von Putin gewohnt, wenn er über die Ukraine spricht. Oder von der AfD und den Identitären. Erst die Sprache, dann die Macht, titelt Tobias Rapp im Neuen Spiegel und hat rechtsextreme Ideologen wie Martin Sellner und Götz Kubitschek im Sinn. Rapp erinnert etwa an die verschwörungstheoretische, aber vielen Menschen eben doch angstmachende Rede vom großen Austausch. Die europäischen Regierungen planten die Auflösung der Völker, die Ersetzung der Einheimischen durch Fremde, vollzieht Rapp die Logik oder boshafte Unterstellung der Rechtsextremen nach. Das sei Sinn und Zweck der Globalisierung. Die Deutschen wandern aus, Syrer und Afghanen wandern zu. Was soll das sein, wenn nicht Umvolkung? Rapp erwähnt auch das Unwort des letzten Jahres, den perfiden Euphemismus Remigration. Der Historiker und Holocaustforscher Ulrich Herbert sieht eine Kontinuität im völkischen Weltbild von der NSDAP bis zur AfD. Deshalb müsse man die AfD als rechtsextremistisch einstufen. Wer die Veröffentlichung aus diesen rechtsextremen Kreisen kennt, die allesamt über Remigration schreiben, wundert sich nicht über das bei dem jetzt bekannt gewordenen Treffen zwischen AfD-Funktionären und Rechtsextremisten in Potsdam Gesagte, analysierte Herbert im Gespräch mit der Süddeutschen. Die dort verbreiteten Deportationsfantasien gegenüber deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund, die besonders geschockt haben, sind vor allem als Tabubruch und gezielte Provokation zu verstehen. Darauf reagieren nun viele tausend Menschen in Deutschland, indem sie auf der Straße gegen AfD und Co. und für die Demokratie demonstrieren. Auch die 14-jährige Lara, die in der SZ so zitiert wurde. Irgendwann muss ich ja anfangen. Sicher eine verantwortungsvollere Haltung als die von Franz Kafka. Zu der Frage der Welt am Sonntag, wer zeitgemäßer sei, Kant oder Kafka, lautet eine Antwort so. Kafka ist zeitgemäßer, weil er erkannte, wie wichtig ablenkende Freizeit auch in Krisenzeiten ist. Am 2. August 1914 notierte er in sein Tagebuch: Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag, Schwimmschule.
Tobias Wenzel mit dem Wochenrückblick der Kulturpresseschau. Und das war Fazit für heute. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da.